Scroll, Pause, Talk.
Das wäre mir zu langweilig, wenn ich mich jetzt auf eine Disziplin spezialisieren würde. Das bin ich einfach gar nicht, weil mein Training auch sehr abwechslungsreich ist. Und ich, auch für die Pferde finde ich das schön, dass die mal Stangen sehen, mal rausgehen, mal schnell, mal langsam. Mhm. Einfach dieses, ein abwechslungsreiches Programm bekommen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pro Horse Talk. Ich sitze in Frankreich und mir gegenüber sitzt die liebe Sita Stepper. Hallo Sita.
Hallo Linda.
Ja, freut mich, dass das klappt. Ich habe überlegt, wo wir hier sind. Also wir sind ja Richtung Baden-Baden vorbei, Richtung Frankreich, 10 Kilometer über die Grenze, kann man das so sagen?
Ja, genau, so zwischen Offenburg und Karlsruhe. Und Straßburg ist ungefähr so 10 Minuten von hier entfernt.
Okay, wie kommt es denn, dass du in Frankreich gelandet bist, als erste Frage?
Also ich bin ja am Bodensee, so habe meine Kindheit am Bodensee verbracht, so die Schulzeit. Und da kam dann auch der Gedanke von meinen Eltern her, wir wünschen uns so einen Bauernhof, wo man auch ein bisschen mehr Pferde hinstellen kann oder halt so eine Anlage. Und am Bodensee hatten wir einfach da nichts gefunden. Mhm. Da gab es zwar große Höfe, aber die waren unbezahlbar. Mhm. Und dann wurde der Radius immer mehr ausgeweitet. Die Grenze ging dann hier auch auf und dann haben meine Eltern das hier gefunden.
Das war wann?
Oh, da war ich nur 18, 19, sowas. Das muss 94, sowas, 93, so in Zahlen.
Aber können die Leute ja jetzt selber rechnen, wie alt du bist.
Über 30 Jahre sind wir jetzt schon wieder.
Sehr schön. Ja, dann fangen wir doch mal kurz ganz vorne an. Wie bist du denn zum Pferd gekommen?
Also ich bin eigentlich in der Stadt geboren, bin in der Großstadt geboren, in Berlin. Und so mit 6, 7 Jahren sind wir dann an Bodensee gezogen. Mhm. Und ja, Tiere haben und die Natur war schon immer so meins und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Und da haben wir schon so einen kleinen Bauernhof gehabt mit Hühnern, Gänsen, Enten und Schafen. Und da kam dann auch, nachdem ich so 2 Jahre in einem kleinen oder in so einem klassischen Reitstall geritten bin, da sind dann so die ersten eigenen Pferde gekommen. Eine Höflingerstute und ein Meerrenz. Ich habe so mit 10 angefangen zu reiten. Das war 84, genau.
Da bin ich geboren, also bist du 10 Jahre älter. Und dann ganz, ganz klassische Reitschule, wie man sich das so vorstellt?
Ja, viel Unterricht war nicht. Wir sind da eher im Kreis geritten und haben uns gegenseitig ein bisschen Tipps gegeben oder auch ja uns oben gehalten, würde ich eher sagen. Es war teilweise ein bisschen wild auch und dass da jemand runtergefallen ist, das war ganz normal. Dann hast du die Krone gerichtet und bist wieder aufgesprungen. Groß passiert ist da nichts, aber der Reitlehrer ist meistens telefonieren gegangen und hat uns auch unbeaufsichtigt da ein bisschen rumreiten lassen.
Aber das Schöne ist ja dann, dass es so ein spielerisches Lernen war, oder? Also
ja, also ich hatte das Gefühl, das Einzige, was ich gelernt habe, mich irgendwie oben zu halten, aber so wirklich an Hilfengebung und irgendwas verstanden habe ich da nicht, wie man die jetzt lenkt und also Kontrolle hatte ich da gar nicht auf dem Pferd. Und wenn man da nicht das kennt, was es noch gibt, weiß man auch nicht richtig. Aber so meine Freundinnen haben dann auch bald aufgehört, weil man da auch irgendwie ja teilweise auch ein bisschen überfordert war mit der Situation und auch Angst hatte, dass da wieder was passiert und die halt durchgehen. Gerade im Winter war es dann halt oft ein bisschen wild. Die Haltung hat uns auch nicht gefallen, wie das da so. Zu den Pferden durften wir oft gar nicht rein, die waren dann schon gesattelt. Und ja, als Kind habe ich mir das, ich habe keinen Vergleich gehabt, aber so irgendwo, ich hatte dann ein Pferd auf der Straße gesehen und es hatte keinen Stall. Und dann bin ich wohl nach Hause und habe gesagt, das Pferd hat keinen Stall, wir müssen das mitnehmen. Und irgendwie, ja, das haben dann echt meine Eltern mitgenommen und wir hatten nicht so die Ahnung, was jetzt da so alles noch auf uns zukommt, dass man das nicht alleine halten kann, haben wir bald gemerkt. Und da kam dann auch schnell das Zweite. Mhm. und später dann das dritte und so wurden das immer mehr und mehr.
Hattest du Geschwister oder bist du?
Nee, ich bin Einzelkind.
Okay. Mhm. 3 Pferde. Und dann, wie ging es dann weiter? Wo seid ihr mit den Pferden hingezogen und wo hast du reiten gelernt?
Also die Pferde haben wir dann am Haus gehabt sozusagen. Mhm. Es war schön, weil man konnte aus der Haustür und reiten, aber man musste auch die versorgen und wirklich drumherum, mhm, was man so als Teenager dann auch manchmal nicht unbedingt Lust hatte. aber das gehörte halt dazu. Mhm. Und was heißt reiten lernen? Wir haben dann viel gesucht, was es so gibt und uns auch rumgeschaut. Das Westernreiten gab ja nicht an jeder Ecke. Und wir sind dann, wir haben dann einfach so ein bisschen geschaut, was es so gibt, haben Kurse gemacht. An einen Reitkurs kann ich mich erinnern, der war im Nachbarort. Da kam ein amerikanischer Trainer, ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, wer das war. Und da haben wir seltsame Dinge gelernt. Das erste war im Galopp abspringen und es war für mich auch nicht schlüssig. Und nach der ersten Stunde hat dann ein Teilnehmer zu meiner Mutter gesagt, da werdet ihr euch dran gewöhnen, das ist halt Übung. Mhm. Und da habe ich wohl schon als, war ich damals 12 oder so, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe da so zu dem anderen Teilnehmer gesagt, ich möchte mich da gar nicht dran gewöhnen, mir gefällt es nicht. Mhm. Und da wurde meiner Mutter auch klar, dass das irgendwie gar nicht so das ist, was wir suchen. Mhm. Und haben den Kurs dann auch sogar, glaube ich, abgebrochen. Also ich wusste wohl schon irgendwie, dass ich hatte ein bestimmtes Bild, aber was es ist, konnte ich ja nicht wissen, aber irgendwie hat mir das auch nicht so zugesagt. Und dann hatten wir einen Westernkurs auch in der Nähe und das war der Stefan aus Dierdal, der bei den Eltern vom Arno Hornstetter Unterricht oder einen Kurs gegeben hat. Mhm. Und da haben wir teilgenommen und das war sehr spannend und das hat uns zugesagt.
Stefan Osterdahl ist auch zu Gast bei mir im Podcast, also ich glaube eher so im ersten Drittel, also hört gerne mal rein. Und der Kurs hat dir gut gefallen, warum?
Ich kann mich natürlich jetzt nicht an die Einzelheiten erinnern, aber es war, glaube ich, der erste Reitlehrer, der erklärt hat, warum man was macht und was das bewirkt. Mhm. Und dass man mit dem Pferd kommunizieren kann und dass es mehr gibt, wie nur draufsitzen und von A nach B zu kommen. Also nicht nur transportieren lassen, sondern auch diese Hilfengebung. Mhm. Da wurde uns einiges klar und da sind wir dann noch mehr auf die Suche gegangen, wer bietet denn noch Westernreiten an? Und da gab es immer noch wenig und es kam halt gerade so erst aus Amerika. Und wir haben dann den Pirmin Fütterer in Fischerbach gefunden. Mhm. Und zudem sind wir dann wirklich regelmäßig, haben Kurse belegt und sind da auch in den Ferien mal länger geblieben. Und dann haben wir zu Hause immer das aufarbeitet, dran gearbeitet. Und das war auch ein glücklicher Horseman, ein guter Trainer, einer, der auch Pferde aus Amerika importiert hat. Mhm. Und eines Tages hat er auch für mich eine Quarterstute importiert. Starlights Express, meine erste Quarterstute.
Das war wann circa?
Da war ich mit 17. Ja, mit 17 habe ich die bekommen.
Also Ende der 80er Jahre
circa. Ja, genau. Und die war roh, also konnte nichts. Und mit Hilfe vom Pirmin Fütterer habe ich die dann angeritten und so die Grundbasis gelegt. Mhm. Und zeitgleich haben dann meine Eltern so angefangen, hier diesen Hof aufzubauen, der wirklich sehr viel kleiner war und wo dann erstmal Pferdeställe auch gebaut werden mussten. Und die Ranch wurde dann so ein bisschen, da kamen dann auch hier die ersten Pferde hin und unsere Pferde sind dann irgendwann auch hier rüber gewechselt. Mhm. Ich bin aber noch dann in die Schule gegangen. Das ging dann bei mir noch ein Jahr weiter. Habe dann das Abitur noch da am Bodensee beendet. Und bin dann so am Wochenende auch mal hier gewesen. Wir sind dann auch immer mal wieder Trainer von außerhalb gewesen. Und nach dem Abitur bin ich aber erstmal nach Amerika, um mehr zu lernen. Also das Westernreiten hat mich jetzt da doch irgendwo gefangen und ich wollte da mehr wissen und wollte das vielleicht auch beruflich machen, war mir aber nicht sicher, ob das wirklich ein Beruf werden kann für mich. Mhm. Also in meinem Kopf war immer so Lehrerin und mit den Pferden war ich mir nicht sicher, ob es vielleicht nur das Hobby ist. Mhm. Und bin dann auf eine Schule nach Kalifornien in Temecula und habe Horse Science studiert. Ah. Und das war wirklich ein umfangreiches Studium mit also Ranch Management, viel Theorie auch, Pferde, Jungpferde, Starten, auch die weitere Ausbildung. Auch dort kamen dann Trainer von außerhalb, auch Veterinärskunde und das viel praktisch. Mhm. Da kann ich mich dran erinnern, an Kühe, Ziegen haben wir kastriert. Oder wirklich so muskulär, intravenös Spritzen geben und durften da sehr viel praktisch machen. Habe ich aber gemerkt, es ist nicht so meins. Also Tierärztin wäre nicht mein Beruf. Das Reiten kam mir teilweise ein bisschen zu kurz. Wir haben auch viel unterrichtet. In den Ferien kamen dann Herden von Kindern, also wirklich viele Kinder, die wir gleichzeitig dann auch unterrichtet haben. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber ich wollte noch mehr reiten. Mhm. Und bin dann dort auch in meiner Freizeit, natürlich habe ich da so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und bin auf ein Turnier gekommen, wo ich einen Reiter bewundert habe, der wirklich faszinierend mit seinem Pferd da eine Show geliefert hat. Und der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Das war Todd Crawford. Und den habe ich dann auch kontaktiert und ihn gefragt, ob ich für ihn arbeiten darf. Mhm. Und bin dann aber nochmal nach Deutschland. Ich glaube, wegen dem Visum musste verlängert werden. Und zu dem bin ich dann nochmal hingegangen und durfte da Pferde reiten. Und da ging das wirklich von morgens bis abends.
Mhm. Das war jetzt Anfang der 90er circa? Weißt du, wann das war circa?
Das ist alles gar nicht mehr so ganz. Da muss ich so 20, ja, okay, 21 sowas gewesen sein, ja.
Wie lange warst du dann beim Tod?
Ich würde sagen, es ist ein halbes, gutes halbes Jahr, 7, 8 Monate. Mhm. Und da konnte ich wirklich reiten. Mhm. Von morgens bis abends, wenn das 10, 11 Pferde am Tag. Viel erklärt habe ich nicht so bekommen. Es war eher learning by doing. Mhm. Und die Pferde haben einem viel beigebracht. Natürlich gab es so ein Konzept. Mhm. Das wurde warm geritten, erstmal Schritt, dann auch getrabt, aber viel Konditionstraining. Das war eine spannende Zeit.
Das war ein reiner Reining-Trainer zu der Zeit, oder hat er Reining und Cowhorse?
Working Cowhorse und Reining, ja. Mhm. Die Kühe waren schon auch seine Spezialität und hat sich ja da spezialisiert und ist sehr, sehr erfolgreich Working Cowhorse geritten. $2 Million Rider.
Ja, dann gleich mal der Appell an die jungen Leute, es ist gut, lang wo zu bleiben, wenn das vom Visum her geht, weil du dich natürlich auch ein bisschen hocharbeitest und dann bessere Pferde reiten darfst und mehr darfst, oder?
Ja, das war schon so, auf jeden Fall. Es ist immer ein Nehmen und ein Geben. Und wenn man fleißig war und da auch einen guten Job gemacht hat und ich habe auch geholfen, wenn Kunden kamen, dann mal zu übersetzen. Und das hat man schon gemerkt, wenn man da viel gegeben hat und fleißig war, dann durfte man andere Pferde reiten. Ich durfte dann auch mit auf Turniere kommen und hab seine Showpferde dann auch vorbereiten oder mal warm reiten dürfen. Es war schon, ja, ich habe da viel gelernt. Und dann, als ich zurückgekommen bin, war dann hier schon weiter die Ranch aufgebaut. Und da waren immer wieder Trainer hier, wie zum Beispiel Reinhold Bartmann. Oder auch Bodenarbeitskurse, die ich dann natürlich auch, da war ich dabei und habe überall mitgemacht und mir da auch ein bisschen was mitgenommen, manchmal auch nicht. Hämpfling habe ich noch so im Kopf. Es war eher nicht so, wo ich jetzt nicht so viel mitnehmen konnte, aber Alfonso Aguilar, der mehrere Male bei uns war, der hat mir sehr viel das Horseman, wie man mit den Pferden umgeht, die Körpersprache, wie man startet und die Bodenarbeit. Das ist schon ein, ja, ein Mensch, der das sehr gut vermitteln kann auch und wo ich viel mitgenommen habe.
Ja, toller Horseman. Tatsächlich fahre ich auch demnächst zu mir im Podcast. Er ist ein Podcast auf Englisch und der ist auch bei uns und ich finde den so toll, weil der dein Pferd arbeitet und ist dir ganz nett und ruhig erklärt, aber er ist nicht so ein Selbstdarsteller wie manche Leute in der Horsemanship-Szene. Er ist wirklich an den Pferden interessiert und dass die Kommunikation funktioniert und hat so eine nette, ruhige Art, finde ich. Also ganz toller Horseman.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, dann wurde es irgendwann ernst, ob du das beruflich machst, oder?
Ja, dann war ich mir immer noch nicht sicher und dann war so ein bisschen die Vernunft im Kopf auch, ich muss noch irgendwie was ganz anderes machen, wo ich vielleicht, wenn das mit den Pferden nicht wird, kann ich vielleicht mir dann noch so ein anderes Standbein, wollte ich mir dann noch aufbauen und dann bin ich Waldorflehrerin geworden, habe dann noch Waldorflehrerin studiert mit Nebenfach Sport und dann hatte ich da irgendwie so eine Sicherheit und habe dann aber gemerkt in der Zeit, mein Herz war schon sehr hier auf der Ranch und jede freie Minute war ich hier und meine Mutter hat dann hier die Ranch, hat dann hier Unterricht gegeben und hat hier viel getan, hat Pensionspferde gehabt. Meine Eltern haben sich da getrennt, mein Vater war dann nicht mehr hier und ich habe meine Mutter dann sehr unterstützt mit allem, was da so anfiel. Und habe dann hier auch mit den Pferden begonnen, die aus Amerika importiert waren. Mein Vater hat auch zweimal, glaube ich, Pferde importiert, die anzureiten und zu starten. Und jedes Pferd hat mich weitergebracht. Mhm. Ja.
Du hast mir vorhin bei der Tour dein erstes Pferd gezeigt. Vielleicht willst du da kurz was sagen. Wann war das? Das Fuchs, das jetzt 30 ist?
Ah, das war ein Jungpferd. Mhm. Was aus einem importierten Hengst damals sozusagen gezüchtet worden ist. Und das habe ich gestartet und vorgestellt in den Jungpferdeklassen. Und ich finde es schön, so diesen Werdegang auch von den Pferden zu sehen. Mhm. Und der steht jetzt sogar hier wieder, ist jetzt mittlerweile 30 Jahre und
ja, schön.
Ja,
ich habe dich kennengelernt. Also wir haben erstmal zusammen 2005 den Trainer A gemacht. Mhm. Das ist 20 Jahre her.
Ja, zurück, ja. Ne?
Und wir waren nicht Konkurrenten, weil du hast sowieso immer die Superhaus gewonnen. Ich war immer ein Kaktus dabei. Ich habe dann die Horsemanship gewonnen, du hast die Superhaus gewonnen. Aber waren ja beides, wir hatten beides Hengste. Ne? Ich hatte den Paint und du dein Smokey, da musst du mal was zu erzählen. Das war ja so dein erstes großes Erfolgspferd, oder kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Der ist hier geboren. Das war ein Einstellerstute, eine Cuttingstute. Der Papa ist der LH Freckles. Das hat sozusagen einer, der hier seine Stute untergestellt hat, auch die gedeckt. Mhm. Und dieses Fohlen wollte er nicht. Mhm. Und das Fohlen hat mich aber interessiert und das haben wir dann übernommen sozusagen. Mein Mann war da in der Zeit, wo der dann angeritten wurde, kam der gerade zurück und hat sich nämlich auch weitergebildet beim Roger Kupfer und Grischer Ludwig. Und wir haben den dann sozusagen angefangen und ausgebildet und auch gemeinsam vorgestellt die erste Zeit in den Jungpferdeprüfungen.
Da sind wir jetzt Anfang 2000 oder wo sind wir da? Wann ist er geboren, weißt du das? Also der Kaktus war damals 97 geboren, das werde ich nie vergessen.
Ja, das
müsste auch sowas sein.
Muss in dem Dreh rum sein. Mhm. Und der war sehr solide, hat ein Riesenherz gehabt, hat unglaublich viel Talent und auch diese Vielseitigkeit bei ihm, was ich jetzt am Anfang natürlich noch nicht so gemerkt habe, aber in den Jungpferdeprüfungen konnte ich den in Basis, Trail, Reining, hat er so überall ganz gut, der hat einfach Spaß auch gehabt und war so ein sehr ruhiger Typ. Und da war zeitgleich noch ein kleiner Hengst, vielleicht kannst du dich an den erinnern, der Blue Starlight, ein Quarter Pony. Der war auf Reining, also der hatte wirklich Reining-Talent. Und diese beiden Hengste habe ich eigentlich immer so in der Zeit dabei gehabt. Den Blue Starlight in der Reining und mein Dog Smokey Dry in den anderen Disziplinen. Und ich habe mir dann jedes Jahr so ein bisschen eine Disziplin dazugenommen und mich auf eine Disziplin so ein bisschen vorbereitet. Mhm. Also das erste Jahr habe ich gesagt,
nach den Jungpferdeprüfungen. Als der dann 6-jährig war, was nehme ich denn jetzt dazu? Und da habe ich dann eher die Horsemanship so ein bisschen als Fokus gehabt. Danach habe ich Trail mir so ein bisschen als Schwerpunkt genommen. Dann die Reining. Mhm. Bin dann auch mal NHL geritten und habe wirklich ein Jahr mehr Reining mit ihm trainiert. Mhm. Und dann gab es irgendwie so ein Jahr, da waren dann auch die Western Riding, habe ich dazu genommen. Da war der wirklich außer den Kuhklassen ein richtiger Allrounder.
Und das zeigt, wie lange es dauert, ne? Also wenn man wirklich auf High Level eine Klasse dazu etablieren will, wie du sagst, braucht man fast eine Saison für eine neue Klasse, um die wirklich auf LK1 Level zu etablieren, ne?
Ja, das hat Zeit gebraucht. Mhm. Und ich würde sagen, so 7, 8, 9 war dann auch die 3 Jahre, wo der alle 6 Disziplinen und auch unterscheiden konnte. Mhm. Das ist ja auch das Wichtigste, dass wenn du dann mal eine Reining dazu nimmst, merkst du plötzlich, dass die Horsemanship ein bisschen schwieriger zu reiten wird oder du dir auch manchmal mit zu vielen Dingen auch was verbaust wieder, dass das Backup zu schnell geht, was du im Trail vielleicht Stück für Stück brauchst. Also auch dieses Umswitchen in diesen Manövern oder in den Hilfen, dass die das unterscheiden. Einmal Reining Backup, einmal Trail Backup.
Genau.
Und dann ging natürlich auch die Superhorse. Mhm. Wenn dann alle Manöver wirklich safe sind, dann konnte der die Superhorse abliefern und das war schon eine gigantische Zeit.
Riedstadt, ne? War das Bad Salzuflen, Riedstadt?
Viele.
Zeit, ne? Ja. Bevor es in Kreuth landete. Ich glaube, so Richtung 2010 ist Richtung Kreuth gegangen. Und davor waren wir ja auf verschiedenen Anlagen.
Also ich weiß, 99 war die erste Deutsche mit ihm. Mhm. Und da hat er als Jungpferd schon alle Jungpferdeprüfungen gewonnen und so ging das dann auch
schön in
einem Fluss weiter. Und was ihn, glaube ich, auch so ausgezeichnet hat, war seine Konstantheit über Jahre und jeden Start. Mhm. Und auch die Amerikaner in so einem Umfeld, wo wirklich mal ein Eis dir entgegengeflogen ist oder 5 Sprudelkästen umgefallen sind. Ja. Da war ja Halligalli in so einem Messegelände. Ja. Hat der konzentriert seinen Job gemacht.
Ja, also ich sage immer, mit Zeit und Talent ist alles gut möglich. Und wenn natürlich ein Pferd talentiert ist und man gibt ihm die Zeit und das Pferd vertraut einem, dann kann man ja was ganz Tolles aufbauen ohne Stress, ne? Wenn man beides hat. Ne? Und gerade, es fällt ihnen ja leicht, wenn sie Talent haben. Aber trotzdem brauchen sie die Zeit. Ne? Du bist ja nicht im ersten Jahr alles gegangen. Ne? Nee. Also und das ist, glaube ich, trotz Talent wichtig, den Pferden Zeit zu geben. Wir sind gerade eine Runde über den Hof gegangen und haben noch gesprochen, wie lange auch Westernpferde zum Wachstum brauchen. Wie ist deine Meinung dazu so?
Auf jeden Fall, dass die, also dem muss man Zeit geben. Und man merkt ja auch, wenn man die mit 3 startet, dass das eigentlich schon also früh ist. Aber die wollen schon vom Kopf lernen. Und dass man immer ganz vorsichtig auch zwischen mental nicht überlasten, aber auch körperlich gucken, wo stehen sie gerade im Wachstum. Mhm. Und dann gibt's Phasen, wo sie wachsen, wo man einfach dann mal auch wieder zurückfahren muss, vielleicht auch mal wirklich nochmal Bodenarbeit einbauen muss, weil da gerade hinten ein Schub kommt. Mhm. Und so ist es auch, wenn Manöver kommen, dass die mal aufnahmefähig sind oder auch körperlich gerade viel können. Wenn wir sportlich sind, merken wir auch, dass manchmal eine Weile plötzlich geht viel, aber dann haben wir auch eine Phase, wo wir einfach mal nur wiederholen müssen. Mhm. Und dann geht es plötzlich sogar umso besser weiter.
Mhm. Ja. Ja, das heißt, wann hast du genau den Schritt gewagt, quasi zu sagen, ich arbeite hier Vollzeit auf dem Hof?
Es ging so schleichend alles. Also dadurch, dass meine Mutter immer den Betrieb eigentlich so geführt hat und ich konnte in meiner jugendlichen Freiheit da tun und lassen auch, was ich wollte. Mhm. Ich habe da zwischendrin noch 2 Kinder auf die Welt gebracht. Da war ich ja auch noch jung, 24 und 26. Mhm. 27 genau sind dann noch Tavis und Alina auf die Welt gekommen und die sind da mitgekommen. Mein Mann hat mich unterstützt, sodass da auch Turniere möglich waren. Und ja, da war das so ein fließender Übergang und man kann eigentlich sagen, wirklich diese Verantwortung und dieses ganze Management hier von der Anlage habe ich eigentlich erst 2011 übernommen.
Und vielleicht willst du kurz sagen, wie viele Pferde habt ihr hier?
Es sind immer so grob 30, mal mehr, mal weniger, aber eher, ja,
Und hauptsächlich Kundenpferde, hast du selber gesagt, ne? Ja. Ein bisschen Zucht, aber verkauft genau. auch immer wieder.
So ein kleines ein bisschen Pensionspferde, Beritt und eine kleine Zucht.
Ja.
Nicht so viel eigene Pferde. Okay. Wollte ich auch nie. Mhm. Man muss Zeit für die Pferde haben.
Und was ist so euer Konzept? Macht ihr viel Unterricht, viel Kurse, mehr Turniere, mehr Beritt?
Ich würde mich auch als Allrounder bezeichnen. Mhm. So überall ein bisschen. Mhm. Macht mir auch Spaß, weil es halt abwechslungsreich ist. Ich merke, dass wenn ich so einen Kurs gebe und dann wirklich intensiv Unterricht gebe, brauche ich auch wieder mal Ruhe und muss selber reiten, um das auch wieder ein bisschen auszuprobieren oder zu wiederholen oder auch mir da wieder neue Ideen, Kreativität oder auch wieder so ein bisschen Kraft. Ich hole mir da so ein bisschen Kraft mit dem Pferd. Mhm. Ja, und es ist auch schön zu sehen, wie ein Pferd sich entwickelt, wie es mit den Pferden so in eine gute Richtung geht und aber auch, dass die Besitzer natürlich mit denen klarkommen, dass es da auch ein gutes Miteinander ist. Ich bin gerne mal weg, auch mal einen Tag, aber ich bin unheimlich gern auch wieder hier zu Hause. Mhm. Dann gibt's im Sommer halt die Zeit, wo auch mehr läuft. Da kommt dann auch mal irgendwie so eine Kindergruppe, wo dann mal Kinderreitferien hier sind und dann auch die Ausbildungsschiene sozusagen, Pferdeführerschein, Reitabzeichen, Trainer C, Trainer B, mache ich schon seit über, ich glaube, 16, 17 Jahren mit einer Kollegin zusammen und ja, bilden Trainer aus, also lehren, ja, bin da in allen Bereichen.
Externe Kurse gibst du auch, ne? Also ja. Man kann dich auch buchen. Mhm. Wenn man einen Termin kriegt.
Genau, ja.
Und du hast gerade schon gesagt, es wohnen jetzt 4 Generationen auf diesem Hof. Deine Tochter ist ja auch sehr aktiv, die Alina, die kennen ja viele. Also jetzt diesen Sommer nicht, weil du bist Oma geworden. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Aber die arbeitet hier nicht, oder?
Die unterstützt mich hier sehr. Mhm. Und wir sind immer auf den Turnieren gemeinsam unterwegs. Mhm. Die reitet, ja, seit sie oder... In meinem Bauch ist sie sozusagen schon mitgeritten.
Ja.
Hat dann auch diesen Blue Starlight als Jugendliche viel vorgestellt, erfolgreich in verschiedenen Disziplinen. Hauptsächlich Reining war der sehr erfolgreich mit ihr. Und dann hat sie, ja, sie hilft mir so im Trainingsbetrieb mit und unterstützt mich da. Ja.
So ähnlich wie du und deine Mutter. Fließender Prozess. Sehr schön. Also ein echtes Family-Business hier. Vier Generationen unter einem Dach. Toll.
Ja.
Und wir sind gerade an der Gucci vorbeigelaufen. Vielleicht kannst du kurz was zu dem Pferd erzählen für Leute, die sie nicht kennen. Also Vertical Loper heißt sie richtig?
Ja, Gucci wird auch die Schöne genannt. Das ist sie. Also es ist wirklich ein wunderschönes Pferd. Und die Farbe sticht natürlich auch ins Auge.
Also Schimmelstute, muss man sagen, für die, die es nicht wissen.
Ja. Und die ist aus der Hottest Dolly in Town. Die habe ich 5-jährig mal bei der Silvia Jeckle, jetzt heißt sie Silvia Eickler, gesehen. Da war ich, um für einen Kunden ein Pferd zu Probe zu reiten und habe mich in die Mama sozusagen von der Gucci da auch damals verliebt. Und die habe ich später aber gekauft. Da war sie dann schon 12, 13 und aus der ist die Gucci, habe sie sozusagen selber gezogen aus dem Ain't It a Blues und dann angefangen, gestartet und auf den Turnieren vorgestellt. Trail, Leisure, Horsemanship,
Jungpferde
und die ist jetzt die Mutter von Skyline Loper, der jetzt sehr erfolgreich in den Jungpferden gelaufen ist, die letzten beiden Jahre, ja.
Ja, toll. Also ich meine, sie hat ja auch schon alles gewonnen. Und das ist ja das, was ich immer sage. Alle fragen immer, was ist das Geheimnis von guter Zucht? Gute Stuten. Also gute Hengste gibt es ja einige, aber die Stute muss wirklich gut sein. Und diese Hottest Dolly in Town war ja auch schon sehr erfolgreich. Also die Mutter von der Gucci in der Pleasure, auch ein auffällig schönes Pferd mit tollen Bewegungen. Und deswegen ist es genau richtig zu sagen, die Stute finde ich so toll, von der hätte ich gerne einen Fohlen. Für mich ist das immer ein Lob, dass man sagt, das wäre eine tolle Zuchtstute. Das sage ich nur bei Stuten, wo ich Fohlen von haben will. Ne? Und das ist ja toll, dass man das sieht. Also du ist ja auch ein Erfolgswert von dir, die Gucci, kann man sagen. Ne?
Ja, ja.
Und jetzt der Sohn auch wieder. Ne? Mhm. Das ist schon wirklich toll. Der Sohn ist aus welchem Hengst, der Hugo?
Aus dem Lazy Loper.
Ah ja, schön. ja, das ist...
Ja, Zucht ist, glaube ich, schon schwierig, weil man manchmal, ja, es ist schon auch ein bisschen Glück, aber wenn man natürlich zwei gute, gesunde Eltern nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man dann noch eine gute Aufzucht und ein gutes Training und sich Zeit nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dann erfolgreiches Pferdchen oder ein Pferdchen hat, was man, mit dem man Spaß hat und was dann auch hoffentlich gerne Leistung bringt. Das Herz ist natürlich schon auch wichtig, dass sie das gerne wollen. Aber wenn die Eltern erfolgreich gelaufen sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß.
Ja, ich sag mal, wenn es 1+1=2 wäre, wäre es einfach. Und die Kinder von Andre Agassi und Steffi Graf sind ja auch keine Tennisprofis, sag ich immer. Ne? Also da kommt schon viel zusammen. Aber Fakt ist einfach, ich sag mal, wenn die Stute Spaß macht zu reiten, also wenn die tollen Charakter hat und gesund ist und noch talentiert im Idealfall, dann kann man ja fast jeden Hengst nehmen. Man hat ja leider, sieht man in der Realität, dass die Stuten auch starke Defizite haben. Dann nehmen sie irgendeinen Top-Hengst. Also entweder sie können die nicht reiten oder sie wollen die nicht reiten. Das sind für mich beides Kriterien zu sagen, ich muss die nicht in die Zucht stecken. Und das ist ja leider das, was dann oft passiert. Und deswegen braucht man diese Stuten. Und deswegen ist es eigentlich toll, die Stuten selber auf Turnieren zu reiten. Dann lernt man sie ja kennen, ne? Stärken, Schwächen, um auch dann zu gucken, zu welchem Hengst passt sie. Und es ist ja toll, wirklich hier zu sehen, ne? Diese Generation. Sehr schön. Deswegen, ich habe eine Frage, was sind deine Erfolgspferde? Aber eigentlich haben wir die jetzt schon beantwortet, oder? Gibt es noch eins, was wir vergessen haben?
Also zwischen denen gab es natürlich auch Pferde, jetzt zum Beispiel die Easy. Das war noch eine Stute, die ich auch ein bisschen länger in Beritt hatte. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn die Kunden dir die nur kurze Zeit geben, hast du natürlich nicht die Zeit, die so weit auszubilden. Dann hast du sie vielleicht mal eine Turniersaison und dann laufen sie gerade so ein bisschen rein. Die Stute des Minutes Cruising habe ich damals auch gestartet und ist jetzt auch eine erfolgreiche Zuchtstute bei uns. War lange ein Kundenpferd. Hatte ich dann auch in den Jungpferdeprüfungen erfolgreich vorgestellt. Und meine Tochter hat die in allen Disziplinen vorgestellt. Dann haben wir auch so Allround ausgebildet. Western Riding ist dann auch Superhorse gegangen. Ja, und die hat uns jetzt auch schon schöne Fohlen geschenkt. Eins ist der Million Code aus dem VS Code Red. Der jetzt 5 ist, wird 6 nächstes Jahr und wird unser Deckhengst, mit dem wir dann auch Stuten besamen möchten oder Stuten decken möchten, wo es dann eben, wo wir das Gefühl haben, dass es passt. Also ein sehr, sehr schöner Beweger,
ja, schön,
wo wir uns viel erhoffen.
Ja, vor allem kennt ihr das Pferd ja dann auswendig. Ne? Ist ja toll, diesen Weg zu gehen. Und aber da kommen wir am zweiten Teil noch zu, wie lang dieser Weg ist. Ne? Es ist ja, es startet alles mit der Jungpferdekarriere und dann wird ja das All-Around-Pferd richtig gebaut. Aber das machen wir im zweiten Teil. Was haben, gibt's da noch Ausbilder, die dich besonders geprägt haben?
Ich bin, glaube ich, jemand, der so aus diesen ganzen Trainern, die ich vorhin genannt habe, habe ich mir natürlich immer so ein bisschen was zusammengebaut. In diesen Kursen und ich bin auch heute an dem Punkt, dass ich sage, ich bin jetzt nicht fertig irgendwo. Also es geht immer weiter. Das finde ich auch so am Reiten. Ich kenne das jetzt so von anderen Sportarten nicht so intensiv. Vielleicht ist es da auch so, dass man ist irgendwie gar nie am Ende. Es gibt immer noch durch diese Vielseitigkeit auch in diesen Disziplinen, und man sieht auch immer mehr, wenn man besser wird, sieht man plötzlich noch mehr und dann geht es noch weiter. Und auch auf den Turnieren kannst du dann nochmal beobachten oder auch sehen, oh, da ist irgendwie jemand, der da nochmal einen tolle Manöver oder auch ein überdurchschnittlich gutes Pferd vorstellt und auch schön reitet, wo man sich dann auch ein bisschen was mitnimmt und sagt, da würde ich auch gern so ein bisschen in die Richtung hin oder den, ja, das Manöver kann man noch ein bisschen verbessern. Das macht es so spannend, dass es immer weitergeht. Und ich bin sehr kritisch mit mir und reflektiere auch immer, wo kann man noch was machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich gerne auf Turniere gehe. Nicht um Schleifen zu sammeln oder ich kann sie nicht mehr zählen. Darum geht es nicht, sondern ein gutes Gefühl zu haben, das Pferd auch in einer anderen Situation mal mit dem zu erleben, zu fühlen, wie ist unsere Vertrauensbasis? Wie können wir kommunizieren, auch in einer anderen Umgebung? Zu Hause ist das oft einfacher und gewohnt. Woanders kann man dann nochmal merken, da muss ich ein bisschen vorsichtiger mit der Hilfe sein oder die Übergänge muss man noch verbessern. Und dann geben einem die Richter ja auch eine Rückmeldung von dem, was man da zeigt, objektiv, weil sie nicht wissen, was man zu Hause gemacht hat. Und dann kann man wieder zu Hause auch weiterarbeiten, sich neue Trainingspläne erstellen. Und das macht mir auch unheimlich Spaß, das zu analysieren und da weiterzuarbeiten.
Ja, es bin ich ganz bei dir. Es geht um die Entwicklung, sich und das Pferd weiterzuentwickeln. Ne? Also Schleifen sind schön, gewinnen ist auch schön, aber es ist wirklich, ich bin lieber Dritter und hatte Bombenritt und die anderen waren besser, da bin ich glücklicher, anstatt zu gewinnen und die anderen waren nicht gut, was dir auf der DDM heute nicht mehr passiert, aber auf kleinen Turnieren. Ne? Und da kommen wir mal kurz zu sprechen. Also ich fand dieses Jahr die Jungpferde vierig. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Wie ist deine Meinung dazu? Hast du überhaupt einen Vierjährigen? Du hast fünfjährig,
nee, bin fünfjährig gestartet.
Boah, also das war ja ein Niveau. Also das ich denke, jedes Jahr, das kann nicht besser werden und es wird jedes Jahr besser, oder?
Ja, ist dein Gefühl? Viele, viele gute Pferde. Irre gut. Und schöne Ritte. Und ich stelle mir das auch als Richter sehr schwer vor, wenn man Stunden, wie lange lief die Klasse?
60 Pferde zum Teil drin, auf 4 Minuten.
Ne? Unglaublich lang, also so viele Stunden konzentriert, gute Ritte zu bewerten, wo es ja wirklich Mühunterschiede sind oder auch das sehr, sehr schwer ist zu richten. Also das wollte ich, also ich finde das ganz Hochachtung vor den Richtern, die das dann können und da dazwischen dann auch noch so ein Rainer oder ein Allrounder, so ein Pleasure-Typ, sind ja auch einfach unterschiedliche Pferdetypen, die dann da vorgestellt werden und Fehler machen da, also da siehst du ja keine Fehler oder wenig, dass da jetzt mal ein Außengalopp passiert oder so, es sind nur Nuancen, wo man sagt, okay, die Oberlinie ist vielleicht nicht so ruhig oder der Galopp gefällt mir jetzt hier nicht so. Das waren schon ein hohes Niveau, ja.
Ja, also ich habe eine bekannte Trainerin gesehen, die war 2 vor mir dran und ich sagte, irre, im Gebisslos, im Heckemoor, am durchhängenden Zügel, Übergänge, wie ein Seniorpferd gefühlt. Ich dachte, boah, das hat sie gewonnen und sie war 10. Also es war wirklich, also so ein Niveau, also man sagt ja eigentlich, sag ich immer, Vierigen kann man noch ein bisschen helfen, bei den Übergängen ein bisschen betreuen, aber das war schon schwierig da. Und das ist ja auch das Schwierige an unserem Sport. Da wird ja auch immer im Nachhinein viel gemeckert, was ich schade finde, weil unser Sport ist nicht objektiv, er ist subjektiv. Und wir haben die größte Pferderasse der Welt. Und da ist es ein bisschen Geschmackssache. Da kann sich kein Richter von frei machen. Der eine mag die großen, der andere mag die kleinen, kompakten. Der einen geht es mehr um die Manier und um die Körperspannung, den anderen mehr um die Gangqualität und das Potenzial. Und da bin ich auch total fein mit. Also ich gucke auch gar nicht vor ein Turnier, wer richtet, weil es ist total egal. Ich reite so, wie ich reite und entweder es reicht oder es reicht nicht. Ich würde nie für einen Richter irgendwas verändern.
Nee, das ist ganz wichtig, dass man da sein, das wird ja auch für das Pferd sonst ganz schwierig, wenn man plötzlich was anderes macht. Also das denke ich wichtig, dass man genauso, wie man sich vorbereitet hat, auch seinen Ritt da zeigt. Und für mich ist aber auch wichtig, dass man im nächsten Jahr auch, also dass man das Pferd auch da sieht, das wünsche ich mir. Wenn jetzt eben das Pferd dann bis 5-jährig sich auch verbessert hat und wenn dann 6-jährig noch was dazukommt. Und ich denke, da ist auch wichtig, dass man nicht zu schnell jetzt da an Perfektion schon zu perfekt die 4-jährigen haben möchte. Weil das soll dann ja noch nicht zu Ende sein. Es soll da ja eigentlich der Beginn sein und ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr, wie die Pferde sich dann dort entwickelt haben und wie es da weitergeht.
Ja, also ich finde, vierig ist spielerisches Lernen, sich an Turniersport gewöhnen. Ne? Und dann im Idealfall ist das ja nur der Start und es wird jedes Jahr besser. Und da ist natürlich schon schade, dass die vierjährigen Klasse so groß ist und die fünfjährigen so klein im Verhältnis. Da fragt man sich schon, wo sind die ganzen Pferde geblieben? Ne? Aber generell finde ich das genau richtig, wie die EBU das macht, dass es dieses Jungpferdeprogramm gibt, weil es gibt nichts Besseres. Auch mit den Jungen, du reitest rein und du merkst noch, die halten die Luft an, die ersten Turniere, und dann fangen die an abzuschnauben in der Prüfung. Mit jedem Zirkel galoppieren die mehr und atmen mehr durch. Also ich finde es wirklich eine ganz tolle Prüfung für die Pferde.
Ja, macht mir auch wirklich Spaß. Und man hat Zeit zu reiten,
Hast du eine Lieblingsdisziplin?
Werde ich oft gefragt. Ja, ich, Ich finde, in jeder Disziplin gibt es wirklich Sachen, die mir unheimlich Spaß machen, Manöver, die ich gerne reite. Nicht eine, das wäre mir zu langweilig, wenn ich mich jetzt auf eine Disziplin spezialisieren würde. Das bin ich einfach gar nicht, weil mein Training auch sehr abwechslungsreich ist. Und ich, auch für die Pferde finde ich das schön, dass die mal Stangen sehen, mal rausgehen, mal schnell, mal langsam. Mhm. Einfach dieses, ein abwechslungsreiches Programm bekommen. Die Superhorse ist schon und war sehr meine Lieblingsdisziplin, weil die einfach so vielseitig ist und da alles drin ist. Ich liebe aber auch eine Western Riding, wenn das Pferd dafür bereit ist und die Wechsel springt und locker ist und sich dafür auch, ja, also auch dem Pferd muss es Spaß machen. Mhm. Ich würde sagen, ich richte mich sehr nach dem Pferd. Mhm. Und wenn das Pferd an der Disziplin Spaß hat und da Talent hat, dann mag ich diese Disziplin. Mhm. Das kann Reining, Ranch Riding, Pleasure, es kann auch eine Pleasure sein, wenn das Pferd sich eben dafür eignet und gesund diese Disziplin längere Zeit auch laufen kann. Das ist mir schon wichtig, diese Gesundhaltung in dem Turniersport.
Ja, klar. Ja, also das ist ja, ich habe auch den Hashtag Happy Show Horses etabliert, wo ich mir wünsche, dass ihn alle mehr benutzen, um positive Bilder mit Sportpferden zu zeigen. Also mein, hier der Muffin von der Sophie, der steht in der 20er Herde neben dem Schulpferd und dem Freizeitpferd auf der gleichen Weide. Mhm. Und der hatte jetzt den ganzen Oktober nach der Turniersaison einfach frei. Der war einfach draußen. Mhm. Ne? Wir haben ihn mal irgendwie reingeholt, wenn wir mal irgendwie ausreiten wollten. Aber der war einfach 4 Wochen mit seinen Buddies draußen und hatte eine gute Zeit. Und das finde ich wirklich toll, wenn Pferde ein schönes Leben haben, egal welche Nutzung. Und dann ist das ja auch super zu vertreten alles. Ne? Sehr schön. Ja, dann kommen wir zur ersten Abschlussfrage. Was wolltest du als Kind immer werden?
Lehrerin.
Okay, und was würdest du jetzt deinem kleinen Ich sagen, was du geworden bist?
Also ich würde sagen, ich bin schon eine Lehrerin, sowohl für Pferde als auch für Menschen. Mhm. Und ja, mein Beruf macht mir Spaß. Mhm. Und die Pferde begeistern mich und auch diese Entwicklung zu sehen und mit denen schöpfe ich so die Kraft und ich hätte mir das jetzt nicht anders besser wünschen können.
Ja, perfekter Abschlusswort für den ersten Teil. Vielen Dank.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.